Wir schlagen auf Sacharja Kapitel 6 und ich lese mit uns die Verse 1 bis 8. So, wenn ihr mitlesen wollt, schlagt eure Bibel auf, Sacharja Kapitel 6, und ich lese mit uns 1 bis 8. Hier wird dem Propheten Sacharja die letzte, die achte Vision gegeben, die sieben haben wir uns vorher angeschaut und das ist jetzt die letzte. Und ich hob meine Augen abermals auf und sah, und siehe, da waren vier Wagen. Die gingen zwischen zwei Bergen hervor, die Berge aber waren Ehren oder aus Bronze. Am ersten Wagen waren rote Pferde, am anderen Wagen waren schwarze Rosse, am dritten Wagen waren weiße Rosse, am vierten Wagen waren scheckige oder starke Rosse. Und ich antwortete und sprach zu dem Engel, der zu mir redete, mein Herr, wer sind diese? Der Engel antwortete und sprach zu mir, es sind die vier Winde unter dem Himmel, die hervorkommen, nachdem sie gestanden haben vor dem Herrn aller Lande. Das ist ein messianischer Titel. An dem die schwarzen Rosse waren, die gingen gegen Mitternacht. Und die Weißen gingen ihnen nach, aber die Scheckigen gingen gegen Mittag. So wird, hier wird eine bestimmte Himmelsrichtung angezeigt. Die Starken gingen und zogen um, dass sie alle Landen durchzogen. Und er sprach, geht hin und durchzieht die Erde. Und sie durchzogen die Erde. Und er rief mich und redete mit mir und sprach, siehe, die gegen Mitternacht ziehen, machen meinen Geist ruhen im Lande gegen Mitternacht. Soweit der Text. Wir wollen gemeinsam beten. Ja? Unser himmlischer Vater, lesend diese gewaltige Prophetie des Sacharja, ist es für uns als Menschen, die ja nicht allzu sehr vertraut sind mit dem Alten. Wir wissen manches aus dem Alten Testament, aber diese Dinge, die wir lesen, die sind uns nicht so einfach zu verstehen. Und deshalb sind wir darauf angewiesen, dass du uns den Heiligen Geist, dass durch den Heiligen Geist du uns diese Dinge aufschließt, die wir gemeinsam heute anschauen wollen. Und wir beten darum, dass diese Dinge, die wir dann auch aufgeschlossen kriegen durch den Heiligen Geist, wir beten darum, dass sie uns ermahnen, richtig vor dir zu leben in der Nachfolge Jesu und dass sie uns vor allem auch ermutigen und segnen. Anbetung sei dir. Amen. So, eine ganz kurze Wiederholung, bevor wir gemeinsam mit dieser achten Vision uns beschäftigen. In Vers 1, Kapitel 1 des Sacharja wird uns eigentlich schon das Thema des Buches gezeigt. Ja, ein bisschen versteckt zugegeben, aber doch erkennen wir das, wenn wir uns ein bisschen mit dem Text beschäftigen. Ich lese uns einmal den ersten Vers, ihr könnt gerne mitlesen. Im achten Monat des zweiten Jahres des Königs Darius geschah das Wort des Herrn zu Sacharja, dem Sohn Berechjas, des Sohnes Idos, dem Propheten. Na, wir sagen, wo ist denn das Thema hier angesagt? Ganz einfach, wenn wir uns die Bedeutungen der Namen anschauen, dann wird uns offenbart, was eigentlich das Thema oder eins der Themen, sollte ich sagen, des Buches ist. Sacharja bedeutet, der Herr erinnert sich. Ja, wir erinnern uns vielleicht daran, dass ich das schon einmal erwähnt habe. Der andere Name, Berechja, das ist der Vater des Sacharja, bedeutet übersetzt, der Herr segnet. Und Ido, das war der Großvater des Sacharja, sein Name bedeutet auf Hebräisch festgelegte Zeit. So, und wenn wir die Namen nebeneinander stehen, erkennen wir das Thema des Buches. Ja? Hier ist also die Botschaft, die uns in dem Buch weitergegeben werden soll. Der Herr erinnert sich Israels, der Herr segnet Israel zu seiner von ihm festgelegten Zeit. Und darum geht es unter anderem auch in diesem Buch des Propheten Sacharja. Das ist mit eins der Themen. Gott ermutigt sein Volk, das so ein bisschen entmutigt gewesen ist, mit dem Bau des Tempels weiterzumachen, ja, und den Tempel fertigzustellen. Gott ermutigt sie nicht aufzugeben, ja, trotz der Schwierigkeiten in ihrem Leben. Und auch das ist eine Lektion eigentlich für uns. Manchmal stehend in dem Dienst der Gemeinde. Wir sehen, was um uns herum passiert. Wir sehen, dass es in der Gemeinde vielleicht nicht vorangeht, wie wir uns wünschen. Werden wir entmutigt. Ja, und Gott ermutigt uns eben in seinen Worten nicht aufzuhören, sondern weiterzumachen. Denn er wird segnen zu seiner ihm festgelegten Zeit. Ist das die Wahrheit? Natürlich ist das die Wahrheit. So, wie ermutigt Gott sein Volk? Ja, er tut es durch sein einmal ermahnendes Reden, ja, zu ihnen durch den Propheten, aber zum anderen auch durch diese wunderbaren Prophetien, die er ihnen gibt. Ja? Und in diesen Prophetien zeigt Gott seinem Volk ihre Zukunft. Ja? Und das Verständnis ist sofort da. Das Volk wird nicht untergehen. Es hat eine Zukunft. So macht weiter. Ihr habt eine Zukunft. Nun, die Bibellehrer sagen uns, ich nehme das so an, ich habe das selber nicht studiert, aber weil ich das gelesen habe, die Bibellehrer sagen uns, dass dieses kleine Buch des Sacharja, eins der 12 kleinen Propheten, ja, das messianischste Buch überhaupt ist. Ja? Ich muss das so annehmen, ich weiß es nicht. Ja? Die meisten messianischen Prophetien, wahrscheinlich verglichen mit der Länge des Buches, finden wir in diesem Buch des Sacharja. Wir sehen aber auch einen anderen Schwerpunkt in diesem Buch. Es geht in diesem Buch um die Stadt Jerusalem, interessanterweise. Ja? So viele der gegebenen Prophetien in Sacharja stehen im Zusammenhang mit der Stadt Jerusalem. Allein in Kapitel 12 bis 14, das sind drei letzten Kapitel des Buches, finden wir diese Stadt Jerusalem 21 Mal erwähnt. 21 Mal. So bedeutend ist die Stadt für Gott und so bedeutend muss die Stadt auch für die Juden sein. Das ist interessant. Im Koran finden wir nicht einmal von Jerusalem geschrieben. Und doch sagen sie, für uns ist das eine bedeutende Stadt. Ja? Und deshalb ist es auch richtig und wichtig, dass hier auch zu unterstreichen, dass das mit eins der Themen ist im Buch des Sacharja. Hier geht es, in diesem Buch geht es um Gottes tröstliche Zukunftsabsichten für die Stadt Jerusalem. Ja? Und ich denke, wir können uns vorstellen, warum das so ist. Ja? Gott selbst hat diese Stadt für sich selbst ausgesucht. Es ist Gottes Stadt. Jerusalem ist die Stadt Gottes. Und besonders deutlich wird das in dem tausendjährigen Reich. Von wo aus wird Jesus Christus die ganze Welt regieren? Von Pentikten? Osoios? Nein. Von Jerusalem aus. Und ich war selbst noch nicht in Jerusalem gewesen, aber meine Mama war sehr oft in Jerusalem gewesen, besonders in den letzten Jahren ihres Lebens, und sie sagte immer, das ist eine besondere Stadt. Du kommst in diese Stadt rein und du merkst, irgendetwas Außergewöhnliches, als wäre, ich weiß auch nicht, ein besonderer Segen Gottes auf dieser Stadt. Sie hat sich immer sehr wohl gefühlt in Jerusalem, wenn sie nach Israel gereist ist. Und wie gesagt, eines Tages wird Jerusalem die Hauptstadt der ganzen Welt sein und Jesus als König der Könige wird von dieser Stadt aus die ganze Welt regieren. Übrigens, und das habe ich auch nicht gewusst, aber das will ich hier weitergeben als eine sehr interessante Information. Ja, die Stadt Jerusalem hat die meisten Namen und Titel aller anderen Städte, die es in der Welt gibt. Ja. Wenn wir zum Beispiel sagen, ich gebe hier eine Illustration, wenn wir zum Beispiel sagen, Sin City, welche Stadt kommt euch in den Sinn? Las Vegas, ja? So, das ist ein anderer Name oder Bezeichnung oder Titel dieser Stadt Las Vegas. Und genauso ist es mit Jerusalem. Insgesamt sagen uns die Bibellehrer, die sich damit beschäftigt haben, hat Jerusalem 72 Namen alleine im Alten Testament und in den Auslegungen, Midrasch heißt das, jüdischen Auslegung zu dem Alten Testament, also zu ihrer Bibel. 72 Namen, zwei will ich erwähnen. Und die finden wir zum Beispiel in Jesaja 1,26. Sie ist dort als eine treue Stadt gekennzeichnet. Treue Stadt. Ja? Ein anderer Name finden wir in den Klageliedern 2,15. Klagelieder 2, Vers 15. Dort werden zwei Namen gebraucht, aber ich gebrauche nur einen. Sie wird als die allerschönste Stadt bezeichnet. Allerschönste Stadt. Stellt euch das mal vor. Naja, eines Tages wird das schon so sein und ich denke, vielleicht ist das schon ein prophetischer Hinweis darauf, wie herrlich Jerusalem im tausendjährigen Reich sein wird. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Predigtthema oder ein Thema für eine Bibelstunde über diese verschiedenen 72 Namen der Stadt Jerusalem nachzudenken. Aber das machen wir zu einem anderen Zeitpunkt. So, aber der bibellesende Mensch, der versteht doch, ja, dass in den Augen Gottes Israel eigentlich das Zentrum dieser Welt ist. Ja, Jerusalem ist der Mittelpunkt dieses Landes Israel, das ist die Hauptstadt des Landes Israel. Und der Tempelberg, ja, ist eigentlich, man kann sagen, der Mittelpunkt dieser Stadt, das Zentrum dieser Stadt. Ja. Nun, in unseren vorhergehenden Studien haben wir festgestellt, dass dem Propheten Sacharja von Gott in einer einzigen Nacht 8 Visionen gegeben werden. 7 dieser Visionen haben wir uns angeschaut. Ich will sie ganz kurz erwähnen. Da war einmal diese Vision mit dem Mann auf dem roten Pferd, der in einer Talsenke war. Und hinter ihm waren andere Reiter auf Pferden. Ja, dann die zweite Vision in Kapitel 2 spricht von 4 Hörnern und 4 Schmieden. Dann in Kapitel 2 ab Vers 5 wird ein Mann mit der Messschnur, ja, uns gezeigt. Das ist die dritte Vision. Und dann die vierte Vision, da geht es um den Hohepriester Joshua. Ja, und dann fünfte Vision, wir erinnern uns, der goldene Leuchter mit den 2 Öllampen an der Seite, ja, Kapitel 4, und dann die fliegende Schriftrolle, Kapitel 5, und dann die Frau in der Tonne, in dieser Messtonne, Kapitel 5, Vers 5, und jetzt kommen wir zu der 8. Vision, und es geht in dieser Vision um Streitwagen. Angespannten Streitwagen, die zwischen 2 bestimmten Bergen auftauchen, ja, und dann nach dem Befehl ausziehen, zunächst einmal in bestimmte Richtungen und dann eigentlich erfassen sie die ganze Welt. So, zusammenfassend will ich uns noch einmal erinnern, ganz kurz, alle 8 Visionen haben mit Israel zu tun. Ja. In diesen Visionen geht es nur um Israel, und vor allem darum, was die Absicht Gottes für die heidnischen Nationen ist, die sich gegen Israel erheben. Ja? Alle 8 Visionen, die wir gemeinsam studiert haben, haben mit der Absicht Gottes für Israel zu tun. Die Gemeinde sehen wir in keiner einzigen Prophetie des Alten Testaments. Und deshalb schreibt der Apostel Paulus, dass die Gemeinde eigentlich ein Geheimnis ist, ein Mysterium ist in dem Alten Testament. Es ist ein offenes Geheimnis für uns, die wir die Bibel kennen und verstehen, ja, dass Gottes Absicht hier in der Gemeinde nun weitergeht, aber Gott auch eine Absicht hat, natürlich mit seinem Volk Israel. Und hören wir einmal, manche von euch denken oder von uns denken, und das ist eigentlich das allgemeine Denken vieler Christen in der Gemeinde. Sie kommen zur Gemeinde und dann hören sie eine aufbauende Predigt über was immer. Selten wird die Prophetie angeschnitten, selten wird von Israel gesprochen, selten wird davon gesprochen, was Gottes Absicht eigentlich ist für dieses Volk, studierend das Alte Testament. Warum? Gibt es verschiedene Gründe, ja, aber manche denken, naja, betrifft uns ja nicht. Wir sind ja Gemeinde, wir sind ja etwas anderes. Wir sind nun das Volk Israel. Ihr Lieben, ja, da will ich gar nicht reingehen, sonst rege ich mich zu sehr auf. Wir sind nicht Israel. Ja, Gott hat bestimmte Absicht für Israel, Gott hat eine bestimmte Absicht für die Gemeinde. Das ist eine Special Entity, wie man sagt, in den Augen Gottes. Und deshalb wird Folgendes in der Heiligen Schrift gesagt. Schlag bitte auf Römer 15, Vers 4. Ja, und das ist es, warum wir ja auch unbedingt das Alte Testament, unbedingt die Prophetien des Alten Testaments uns anschauen. Sie sind wertvoll für uns. dass wir eins verstehen mit Sicherheit, dass Gottes Absicht mit Israel nicht geändert hat. Gott ist doch derselbe, gestern, heute und in der Ewigkeit. Seine Absichten mit seinem Volk Israel ändern sich nicht. Well, im Moment ist eine kleine Pause eingetreten und in diese Pause kommen wir rein als Gemeinde. Aber Gott macht nach dieser Pause weiter mit Israel. Römer 15, Vers 4. Achtet einmal drauf, was steht. Das ist, was der Apostel Paulus stehend unter der Leitung des Heiligen Geistes sagt. Er sagt und schreibt, und alles, nicht nur einiges, er sagt, alles, was die Schrift sagt. Welche Schrift? Das Alte Testament. Er bezieht sich auf das Alte Testament. Alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, aha, wir verstehen das, sagt sie unseretwegen. Wer ist hier gemeint mit unseretwegen? Nicht die Juden. Die Gemeinde ist gemeint. Wir sind gemeint. Ja? Wir, die Gemeinde, sind es, die daraus lernen sollen. Aha. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden. Oh ja. Damit wir unbeirrbar durchhalten. Sehr gut. Bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Überlegt einmal, ihr Lieben, was ist denn unsere Hoffnung als die Gemeinde des Herrn Jesu? Entrückung. Ganz genau, das ist unsere selige Hoffnung. Und in welcher Weise, ja, sollen wir denn unbeirrbar durchhalten, sollen wir ermutigt werden, ja, verstehend, dass unsere Hoffnung sich erfüllen wird? Ganz einfach. Wir studieren das Alte Testament, wir sehen, wie Gott gehandelt hat, wir sehen, dass er sein Wort gehalten hat, wir sehen, dass er treu ist und wir verstehen, dass diese Dinge, die uns versprochen worden sind als Gemeinde, die werden sich erfüllen. Gott ist derselbe, gestern, heute und bis in aller Ewigkeit. Wunderbar, wunderbar. Ja? So, die Verheißung der Wiederkunft Jesu und die Entrückung, das ist unsere glückselige Hoffnung. Sie stehen im Zusammenhang dessen, was wir über Gott wissen, ja, der im Alten Testament gehandelt hat. Und deshalb studieren wir das Alte Testament. So, und was erkennen wir, wenn wir das Alte Testament studieren? Wir erkennen den souveränen Gott, ja, der ganz klar sein Volk führt, leitet, aber auch was? Straft, weil sie ungehorsam gewesen sind. Ja, das wollen wir nicht vergessen. Ja? Wunderbar. So, 8 Visionen werden also dem Propheten Sacharja gegeben. Es ist ein Paket, er sieht das alles nacheinander. So, ich denke, es war eine sehr anstrengende Nacht gewesen. Ja? Er hat keinen Schlaf gekriegt, es wird uns gesagt, er hat diese Vision nicht im Traum erhalten, sondern sie wurden ihm gegeben in einem Wachzustand. So, und diese 8. Vision, hier geht es eben um diese 4 Streitwagen, deren Farbe nicht von Streitwagen, sondern von Pferden, die davor angespannt sind. Er erkennt genau die Farbe der Pferde. Ihr Lieben, wenn ihr träumt, träumt ihr schwarz-weiß oder Farbe? Das ist eine gute Frage. Ich träume immer, ich denke schwarz-weiß, ich weiß es nicht. Ja? Du denkst, du träumst in Farbe? Interessant. Ja? Vielleicht sind das Visionen, die du hast. Ja, no. Aber ich habe, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wie träume ich eigentlich? Ich träume immer nur schwarz-weiß. Ich habe noch nie in Farbe geträumt. Interessant. Aber ja, ich will mich da nicht festlegen, ich weiß es nicht, ich bin kein Träume, Deuter, was weiß ich, aber es ist sehr interessant, darüber nachzudenken und interessant zu sehen, dass der Prophet Sacharja eben diese Farben ganz genau sieht und sie unterscheiden kann. Ja? Das ist interessant. Und das ist auch interessant, dass dieselben Farben uns auch in der Offenbarung 6 begegnen. Und auch hier wiederum, Sacharja 6, wir sehen diese 4 Pferde, ja, mit den Streitwagen, und Offenbarung 6 erkennen wir auch 4 Pferde, auf den Reiter sitzen, wir haben dieselbe Farbe. Sehr, sehr interessant. Ja. Nun, wir wissen eins, Streitwagen zur Zeit des Propheten Sacharias, das waren mächtige Kriegsmaschinen gewesen. Ja. Und auf einem Schlachtfeld damals, wenn man diese Streitwagen hatte, man konnte kaum etwas ihnen entgegensetzen. Ja. Und in dieser Prophetie dienen sie deshalb, sagen uns die Bibellehrer, die dienen als ein Hinweis, ja, auf das strenge Gericht Gottes für die heidnischen Nationen, die sich gegen Israel erheben und dann auch natürlich gegen die ganze Welt. Warum? Weil niemand schlussendlich am Ende Israel beistehen wird. Ja? So, wir lesen, dass diese Streitwagen, nachdem sie vor Gott gestanden haben, wartend auf die festgelegte Zeit, sie nun zwischen zwei Bergen aus Bronze hervorkommen. Ja, und wieder wird uns versichert, das sind nicht irgendwelche Berge gemeint, sondern wenn es um Israel geht, müssen diese Berge in Israel zu finden sein. Und weil die Stadt Jerusalem der Mittelpunkt des Landes, der ganzen Welt ist, der des Gottes stand, dann müssen diese Berge um Jerusalem sein. Interessanterweise sind um Jerusalem herum insgesamt 7 wichtige Berge. Habt ihr das gewusst? 7 wichtige Berge. Und von diesen 7 sind 2 der wichtigsten welche? Wisst ihr das? Zion auf jeden Fall. Warum? Naja, weil da der Tempel gestanden hat. Was ist der nächste wichtige Berg? Ölberg. Warum? Warum? Richtig, die Wiederkunft Jesu Christi. Wo wird er stehen? Wird ganz genau gesagt. Wird nicht gesagt, irgendwo, ja, in unseren Vorstellungen, geistlich. Nein, wird ganz gesagt dort. Wo wurde die wichtigste aller Predigten gepredigt? Ölberg. Was ist diese Bergpredigt? Die Lehrer sagen uns, es ist ganz einfach die Deklaration dessen, was im tausendjährigen Reich Realität sein wird. Ja, interessant. So, das sind die 2 Berge. Und die sagen, im Hebräischen wird uns ein Artikel gegeben. Nicht a mountain, sondern the mountain, der Berg oder die Berge. Und ganz klar ist die Rede dann auch von diesen 2 Bergen. Nun, was wissen wir, was zwischen diesen beiden Bergen liegt? Eleanor, du weißt es. Kidrontal. Das Kidrontal. So, wie ist das Kidrontal in der Heiligen Schrift auch noch bekannt? Das Tal Jehoshaphat. Was bedeutet Jehoshaphat? Ja, muss mir das auch alles nachlesen und nachschauen. Es bedeutet, Jehova richtet. Jehova richtet. Ja? Und wir wissen von diesem Tal Jehoshaphat, Kidrontal, aus den alttestamentlichen Prophetien, dass am Ende der Trübsalzeit die Nationen sich dort versammeln werden gegen Israel. Ja? Und dort wird Gott am Ende, ja, kurz bevor das tausendjährige Reich anfängt, diese Nationen dann auch richten. Und das Interessante ist, und das wusste ich auch nicht, dass nicht nur die Christen das sind, die das glauben, Juden natürlich auch, steht es im Alten Testament, aber auch die Moslems. Die Moslems glauben das auch. Und wisst ihr warum? Weil die meisten, alle Prophetien, die wir in dem Koran finden, sind aus dem Alten Testament. Die Moslems haben keine eigenen Prophetien. Die trauen sich das nicht. Ja? Deshalb nehmen sie aus dem Alten Testament, weil sie wissen, das ist der richtige Ort. Und die Dinge, die er gesagt hat, vorher gesagt hat, durch die Propheten, die werden sich erfüllen. Keine andere Religion hat Prophetien. Naja, manche haben bestimmte Prophetien ausgesprochen, das weiß ich. Und ihr wisst das auch, zum Beispiel mit den Mormonen ist das so, dass ein bestimmter Prophet seiner Zeit gesagt hat, als die angefangen haben, den Tempel da zu bauen in Utah, wisst ihr, diesen Mormonentempel, ja, diesen großen, und sie wollten ihn eigentlich aus Marmor machen, so richtig schön. Dann haben die festgestellt, wir haben kein Geld dafür. So, woraus wurde der Tempel gebaut? Aus Sandstein, kann das sein? Sandstein? Und dann sagte der Prophet, oh ja, wir bauen das jetzt aus dem Sandstein und wenn er fertiggestellt worden ist, wird es zu Marmor werden. Immer noch Sandstein. Und trotzdem gibt es genug Mormonen, die sich an diesem Mormonismus festhalten. So, da sehen wir es, ja. Prophetien, die ausgesprochen worden sind von anderen, haben sich nicht erfüllt. Und im Alten Testament wird uns ganz genau gesagt, wie wir das handhaben sollen, wenn wir das sehen. Wenn ein Prophet eine falsche Prophetie ausgesprochen hat, die sich nicht erfüllt, was macht man mit ihm? Wir geben ihm eine Kirschtorte. Nein, ja, man soll die mit Ja, genau, steinigen, ja, drauf. Nicht nur mit so kleinen, sondern mit so richtig großen Blöcken. Ja. Warum? Ihr Leben, weil Lüge so destruktiv ist im Leben eines Menschen. Warum haben wir das Wort Gottes in unseren Händen? Damit wir zwischen Wahrheit und Lüge ganz genau erkennen können. Das ist unsere Ausrichtung. Das ist unser Fundament. Mehr und mehr kenne ich das. Früher habe ich gedacht, oh, wir können Kompromisse finden, wahrscheinlich irgendwie. Wissenschaft, Wort Gottes, gar nichts. Das, was das Wort Gottes sagt, das ist wichtig. Wenn das Wort Gottes mir sagt, Gott machte die Welt in 7 Tagen. Ihr Lieben, er kann es in 6 Sekunden machen. Trotzdem hat er es in 6 Tagen gemacht, am 7. hat er sich ausgeruht. Er braucht keine 1000 Jahre, er braucht keine Millionen von Jahren, das ist alles Lüge. Das habe ich alles nicht hier drin, in meinen Notizen, ja, aber ich rede, ich muss mich jetzt wieder konzentrieren auf das, was ich hier sagen will. Ich will einmal im Alten Testament, aus dem Alten Testament 2 Stellen lesen, aus Joel 4. Und die sprechen genau davon, dass dieser Tal Josaphat so bedeutend ist in der Endzeit, Tal Kidron. Ja? Joel 4, Vers 12 sagt ganz deutlich, ist eine ganz klare Prophetie. Die Heidenvölker sollen sich aufmachen und in das Tal Jehoshaphat hinaufziehen. Dort will ich zu Gericht sitzen über alle Heidenvölker ringsum. Ganz klar. Ganz klar, was hier gesagt wird. Warum soll ich das hier vergeistlichen? Das ist eine ganz klare Prophetie für die Endzeit. Und dann später in Vers 14, wie gesagt, Scharen um Scharen treffen ein im Tal der Entscheidung. So wird auch Tal Josaphat oder Kidron-Tal genannt. Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn am Tal der Entscheidung. Was ist der Tag des Herrn? Gericht. Ja. So, und wir müssen das auch so verstehen, ja, dass Bronze, oder das wissen wir eigentlich aus dem Alten Testament, Bronze steht im Alten Testament immer für was? Für was ist es ein Symbol? Gericht, Gericht Gottes. Ja. So, und nun fragt natürlich der Prophet, ihm ist das nicht bewusst, ja, diese Dinge, die wir jetzt erklärt haben, noch nicht. Und er fragt den Engel, und das ist ja auch interessant, mit dem Propheten, mit dem Apostel Johannes, der die Offenbarung schreibt und er diese Visionen sieht. Wer wird ihm zur Seite gestellt, um das zu erklären? Auch ein Engel. Wir erkennen eine wunderbare Verbindung, ja, zwischen Sacharja und auch Offenbarung. Sehr interessant, das festzustellen. So, er fragt also den Engel, der ihm zur Seite gestellt worden ist, was ist das? Was bedeuten diese Streitwagen? Und der Engel antwortet, es sind die 4 Winde unter dem Himmel, die hervorkommen, nachdem sie gestanden haben vor dem Herrscher aller Landen. Und auch hier brauchen wir eigentlich nicht zu rätseln, was das ist. Wir können uns schon hinsetzen und überlegen, na, was könnte das heißen? Ja, 4 Winde, 4 Streitwagen, blablabla. Wir schauen in die Bibel. Was sagt die Bibel? Was erklärt uns die Bibel? Wie erklärt uns die Bibel diese Bilder? Jesaja 66, Vers 15 zum Beispiel. Ich werde nicht alle Stellen nennen, aber einige muss ich nennen und es ist gut, dass ich sie nenne. Jesaja 66, 15 wird gesagt, denn siehe, der Herr wird im Feuer kommen und seine Streitwagen wie der Sturmwind, um seinen Zorn in Glut zu verwandeln und seine Drohungen in Feuerflammen. So, der Zorn Gottes, wir verstehen das, über die Ungläubigen, besonders über die Nationen, die sich in Rebellion gegen Gott erheben und auch gegen Israel angreifen. Der Zorn ist am Glühen und hier kommt er endlich zutage. Hier, ja, ist der Zorn Gottes zu sehen in dem, was Gott mit diesen Nationen macht. Haggai 2, Vers 22 steht geschrieben, und ich werde Königsthrone umstoßen. Ja? Und die Macht der heidnischen Königreiche zertrümmern. Und ich will die Streitwagen umstoßen, samt ihren Besatzungen, dass Rosse und Reiter zu Boden sinken und jeder umkommt durch das Schwert des anderen. So, und verständlich wird uns oder soll uns werden, dass Streitwagen in der Bibel ein Symbol der Autorität ist, Ja? Und deshalb, wenn Sacharja diese vier Streitwagen oder Kriegsmaschinen sieht, soll deutlich werden, dass es hier nicht um die Segnung Gottes die Rede ist, die dann ausgesandt werden in die verschiedensten Landteile, ja, oder Weltteile, sondern es geht hier um das Gericht, das schlussendlich die ganze Welt erwartet. Zunächst einmal einige der Nationen nach Norden hin, zum Süden hin, und wir überlegen, was ist Norden von Israel, da ist Babylon, was ist zum Süden hin, da ist Ägypten, aha, ja, da, die werden zuerst bestraft und dann natürlich die ganze Welt. Warum? Weil schlussendlich niemand Israel beistehen wird. Ja? So, wo bin ich denn hier? So, wir sagten, das ist interessant. Es ist interessant, dass Sacharja die Farben der Pferde sieht. Und auch das hat eine Bedeutung. Sonst hätte er sagen können, einfach Pferde. Er sagt, nein, das war ein rotes Pferd, schwarzes Pferd und so weiter und so weiter. Genau in der Offenbarung. Und die Bibellehrer sagen uns, ja, die Farbe Rot ist die Farbe des Blutvergießens. Wovon wird gesprochen? Kriegen. Ja, die Farbe Schwarz steht für Tod durch Hungersnot. Ja, Weiß ist die Farbe des Sieges. Und das scheckige Pferd oder das fahle Pferd steht für den Tod durch Seuchen oder Plagen. Seid ihr schon mal am Flughafen in Dallas gewesen? War jemand von euch in Dallas gewesen? Ja, ich habe das nur auf dem Internet sehen können. Aber interessanterweise werden dort eben diese Pferde dargestellt in einem Mural. Was ist ein Wandgemälde? In dem großen Flughafen. Es ist furchtbar, wenn man sich das anschaut. Warum auch immer, warum die das gemacht haben, anstatt da was Schönes hinzumalen, malen sie eben diese vier apokalyptischen Reiter. Das ist furchtbar. Und wie gesagt, das Interessante ist, nochmal unterstreichen, wir finden diese vier Pferde mit den Streitwagen in Sacharja 6 und wir finden diese vier Pferde in der Offenbarung wo? Offenbarung 6. Nun, wir wissen, die Einteilung der Heiligen Schrift ist nicht inspiriert. So, von daher ist es interessant zu sehen, diese Begebenheit oder ja, diese Fügung. Ja, Kapitel 6 geht es, ich denke, um dieselben Pferde, dieselben Farben werden hier genannt. Ja. Dasselbe wird erklärt, hier geht es um das Gericht Gottes über die ganze Welt. So, es geht also in dieser Vision ganz klar um Gottes Absicht mit den heidnischen Nationen, die sich gegen Israel erhoben haben und besonders Babylon. Und deshalb schaut einmal der 8. Vers. Hier geht es darum, dass er ruht. Gott wird nur dann ruhen, wenn Babylon wirklich bestraft ist. Und das ist, was der 8. Vers uns versichert. Ja? Und das ist auch eine Lektion für uns, ihr Lieben. Das Gericht Gottes ist echt. Ist nicht nur, oh ja, Gott wird richten, was immer. Das Gericht Gottes ist echt und Gott wird nicht ruhen, bis dieses Gericht tatsächlich auch eingetreten ist und die Nationen und die rebellischen Menschen und die Ungläubigen bestraft werden. Überlegt einmal, was das bedeutet. Ja, wie wir auch als Christen die Sünde betrachten sollen. Es ist etwas Furchtbares für uns. Es ist nicht nur, oh ja, ich kann das und das machen, steht zwar, ich sollte es nicht, aber ich mache, nein. Wir müssen die Sünde sehr, sehr ernst nehmen. Ja. Nun, aber wir sagen, es geht hier natürlich in erster Linie um Israel. Ja, Gottes Absicht mit Israel und hier auch mit dem Hinweis darauf hin, was er mit diesen Nationen, die sich gegen Israel erheben werden, auch macht. Und das verstehen wir, ja, als Christen. Israel ist für uns ja auch der große Zeiger Gottes auf der Weltenuhr. So, wir schauen nach Israel, um zu erkennen, in welcher Zeit wir uns befinden. Heute brauchen wir das nicht mehr. Wir sollten, aber wir brauchen das nicht unbedingt. Wir schauen, was um uns herum passiert, der Chaos, die Rebellion, die Umweltkatastrophen. Und wir wissen genau, in welcher Zeit wir uns befinden, oder? Ja, aber, und das ist, was uns die Bibellehrer sagen, der große Zeiger der Weltuhr Gottes ist Israel. Was sehen wir, wenn wir nach Israel schauen? Das Erste, was ich immer erwähne, Israel ist im eigenen Land. Das ist ein Wunder Gottes. Und die Bibel sagt uns ganz genau, wie wir die Zeit interpretieren sollen, wenn Israel wieder im eigenen Land ist. Ja? Und das ist eigentlich, wie gesagt, auch die Hauptlektion, die wir hier in diesen Versen erkennen. Ja, ich will es noch einmal betonen. Gott wird Gericht halten über die Nationen, die sich gegen Israel erhoben haben und noch erheben werden. Und besonders auch das Endzeit-Babylon, ja, das Weltreich des Antichristen. Gott wird es richten. Und er bringt die Nationen zu dem Kidron-Tal, Tal Jehoshaphat, und dort wird er sie richten. Und dann ist das Gericht, natürlich betrifft das Gericht auch die ganze Welt. Wir sagen, Pastor, du hast das jetzt so ausgelegt, aber wie können wir sicher sein, dass es wirklich so zu verstehen ist? Wie können wir sicher sein, dass das die richtige Interpretation ist? Schaut einmal weiter in den Text, ab Vers 9, was dort steht. Und auch das ist ein ganz klarer Hinweis, von welcher Zeit hier die Rede ist. Und wir erkennen, ja, ab Vers 9, in den meisten Bibeln steht geschrieben, hier geht es um die Krönung Joshuas. Für uns heißt das vielleicht nichts. Sehr interessant. Dem Gesetz nach, was war Joshua in der Zeit Zacharias? Er ist ein Hohepriester gewesen. Hier soll er gekrönt werden. Dem Gesetz nach geht das nicht. Warum nicht? Ein Hohepriester durfte nie König sein. Und ein König durfte nie Hohepriester sein. Erinnert ihr euch, was mit Saul passiert ist, als er die Funktion eines Priesters machen wollte? Ja, er wurde abgesetzt. Der Prophet, der Samuel, kommt und sagt, du hast etwas getan, was du nicht darfst. Fertig. Usia, als er zum Räuchern ging, was ist mit ihm passiert? Wurde mit Lepra, ja, voll. Er wurde krank. Das geht nicht. Und hier wird das genau getan, aber was Gott in seinem Gesetz ausdrücklich verbietet. Was sollen wir verstehen? Wir sollen verstehen, dass Jesus, der ja als Hohepriester im Moment vor dem Vater dient, eines Tages, wenn er zurückkommt, gekrönt wird und als König aller Könige von Jerusalem aus regieren wird. Im Grunde genommen ist das eine Prophetie. Und das ist auch interessant. 8 Visionen werden dem Zacharia gegeben, eine nach der anderen. In jeder geht es um Israel. Und hier am Ende, das ist, auf einmal kommt und ihm wird gesagt, go, ja, mach das. Der Hohepriester Joshua soll hier gekrönt werden. Das ist so ein krasser Umbruch. Aber der Hinweis ist wiederum, ja, wann wird Jesus gekrönt? Wann beginnt Jesus sein Amt als König der Könige auszuführen? In dem tausendjährigen Reich, nachdem die Nationen gerichtet worden sind. Denkt ihr, das ist Zufall? Das ist ein ganz klarer prophetischer Hinweis, von welcher Zeit hier die Rede ist. So, was lernen wir für uns? Naja, einige Dinge habe ich genannt. Was lernen wir praktisch für uns? Ja, ihr Lieben, seinerzeit hat Gott etwas gesagt, was heute genauso wertvoll ist, bedeutend ist, wie damals, als er es ausgesprochen ist. Ist immer so, wenn Gott sagt, dass es ewig bleibt. Er sagte Folgendes: Ich will segnen, die dich segnen, und ich will verfluchen, die dich verfluchen. Ja? Gott ist derselbe, gestern, heute, bis in Ewigkeit. Das heißt, sein Wort bleibt. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und das sehen wir ganz deutlich heute besonders an solchen Nationen, die sich gegen Israel wenden, die gegen Israel stehen. Und wisst ihr, Kanada ist in derselben Lage wie viele andere Länder auch, wie zum Beispiel Schottland. Schottland, da ist ein Chaos ohne Ende. Und seit Jahren, seit Jahrzehnten hat Schottland ganz bewusst sich gegen Israel gestellt. Kanada, ich will nur einige Dinge erwähnen. Seit 1948 weigert sich Kanada, die kanadische Regierung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Ja? Im Gegenteil, Kanada besteht darauf, dass Jerusalem internationalisiert wird es eine Weltstadt wird, zu jeder Nation gehört diese Stadt, damit eben, warum, wir fragen da, warum ist das so, damit die heiligen Plätze der Stadt beschützt werden. Was sind die heiligen Plätze zurzeit? Ja, das ist die Al-Aqsa-Moschee, ja, das ist der Felsendom, ja, das ist, was sie bewahren wollen, beschützen wollen, die heiligen Städte, ja. Das Wort bleibt, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Ich kann mir gut vorstellen, ich denke, dass es genauso ist, dass unser Land deshalb in so einer Misere sich befindet, weil ja, es nicht, sich nicht ganz klar zu Israel ausspricht. So, Gottes Gericht über Nationen ist echt, genauso wie Gottes Gericht über einen jeglichen, der im Unglauben ist, auch echt ist. Und das sollte uns zum Nachdenken geben, das sollte uns immer wieder herausfordern, immer wieder Menschen, die sich zu Jesus Christus nicht bekennen, auf Jesus hinzuweisen. Das Zweite, was ich erwähnen möchte, ist der Hinweis, dass im Grunde genommen das letzte Blatt der Geschichte mit Israel ja schon geschrieben worden ist. Gott sagt genau, was sich und wie das sich erfüllen wird. Er sagt das im Voraus, weil er es festgelegt hat, das ist sein Plan. Und wenn er das mit Israel schon so macht, wie ist das mit uns, seinen Kindern? Ist das letzte Blatt unseres Lebens auch schon geschrieben von Gott? Wir kennen das nicht, aber Gott weiß darum. Und Gott sagt uns in seinem Wort, dass er uns in seiner Hand hält. Dann verstehen wir, er kommt mit uns zu seinem Ziel. Aber worum geht es? Es geht darum, ihr Lieben, dass wir ganz bewusst unser Leben Jesus Christus anvertrauen. Christsein ist kein Theaterspiel, das wir am Sonntagmorgen spielen, vielleicht auch Mittwoch, wenn jetzt zur Bibelstunde kommen. Christsein bedeutet, dass wir mit Jesus Christus verbunden sind, persönlich verbunden sind, dass wir in ihm sind, wie das Wort Gottes sagt. Ja? Und das meint, dass unser ganzes Leben, unsere Gefühle, alles, ja, einfach Jesus gehören. Und automatisch, wenn wir in dieser persönlichen Beziehung mit Jesus stehen, wird das natürlich auch eine praktische Auswirkung haben im Alltag. Das wird sich zeigen. So sind wir Menschen, die lieben. Ja, sind wir Menschen, die friedfertig sind? Oder sind wir solche, die immer wieder Unruhe verursachen und Zweifel bringen oder Zwietracht sehen, ja. So all diese Dinge werden sich natürlich in unserem Leben zeigen, wenn wir nicht zu Jesus gehören. Aber wenn wir zu Jesus gehören, werden die Früchte des Geistes ganz offensichtlich in unserem Leben zu erkennen sein. Und ich bete darum, dass mein Leben, dass euer Leben genau das ist, ja. Es zeigt, praktisch, es soll praktisch zeigen, dass ihr zu Jesus Christus gehört, ihr Lieben. Nun, ja, das ist die Lektion, die wir heute gemeinsam lernen. Und möge Gott sein Wort an uns segnen, möge Gott durch den Heiligen Geist es in uns schaffen, dass unser Wille, unsere Seele, unser ganzer Mensch Jesus Christus liebt. Heute mehr als gestern, morgen mehr als heute. Ja, dass wir eben in dieser lebendigen Beziehung mit unserem Herrn stehen und natürlich nach vorne schauen und uns darauf freuen, dass unser Herr und Heiland Jesus Christus kommt. Amen. Amen.